Amokspiel von Sebastian Fitzek. In einer Hörspielbearbeitung von Johanna Steiner. Eine willkürliche, anscheinend nicht provozierte Episode mörderischen oder erheblich fremdzerstörerischen Verhaltens. Dabei muss diese Gewalttat mehrere Menschen gefährden, verletzen oder gar töten. Definition von Amok nach der Weltgesundheitsorganisation. Das Schicksal mischt die Karten. Wir spielen. Arthur Schopenhauer. Prolog.
Der Anruf, der sein Leben für immer zerstörte, erreichte ihn exakt um 18.49 Uhr. Bei den nachfolgenden Befragungen wunderten sich alle, dass er die genaue Uhrzeit im Gedächtnis behalten hatte. Die Polizei, sein unfähiger Anwalt und auch die beiden Männer vom Bundesnachrichtendienst, die sich erst als Journalisten vorstellten und dann das Kokain in seinem Kofferraum versteckten. Alle fragten, weshalb er sich so gut an den Zeitpunkt erinnern konnte. Die Antwort darauf war ganz einfach. Er hatte kurz nach Beginn des Telefonats auf die rhythmisch blinkende Digitaluhr seines Anrufbeantworters gestarrt. Das tat er immer, wenn er sich konzentrieren wollte. Seine Augen suchten sich einen Ruhepunkt. Als er an diesem Abend den Telefonhörer in die Hand nahm, waren seine Gedanken weit entfernt von einer möglichen Katastrophe. Seine Blicke wanderten durch das untere Stockwerk seines Maisonette-Apartments am Gendarmenmarkt. Nachher würde er Leonie hier mit einem Vier-Gänge-Menü überraschen, das sie auf der Dachterrasse mit Blick auf das illuminierte Konzerthaus genießen würden. Und dabei würde er ihr die Frage stellen, die sie ihm bislang verboten hatte.
Hallo? Hallo? Schatz, bist du das? Was sagst du? Wo bist du denn? Warte, ich geh zum Fenster. Hörst du mich jetzt besser? Leonie? Was? Ich verstehe dich nicht. Ist unsere Verabredung gestorben?
Tod. In ihm machte sich ein Gefühl breit, das er sonst nur von Autofahrten in unbekannten Gegenden kannte. Ein Gefühl, das ihn an einer leeren Ampel instinktiv die Fahrertür verriegeln ließ, wenn ein Fußgänger sich seinem Saab näherte. Doch nicht das Baby. Es war erst ein Monat her, dass er die leere Verpackung des Schwangerschaftstests im Mülleimer gefunden hatte. Sie hatte es ihm nicht gesagt, wie immer. Leonie Gregor war das, was er anderen gegenüber liebevoll als schweigsam und geheimnisvoll beschrieb. Weniger wohlmeinende Menschen würden sie verschlossen oder einfach nur merkwürdig nennen.
Was willst du mir sagen, Süße? Leonie, ich verstehe dich nicht. Was tut dir leid? Und was ist nie mehr?
Und wer oder was ist tot, traute er sich nicht zu fragen, obwohl er nicht davon ausging, dass sie ihn am anderen Ende der Leitung überhaupt verstehen konnte. Er fasste einen Entschluss.
Pass auf, Liebling. Die Leitung ist so mies. Wenn du mich jetzt hörst, dann leg bitte auf. Ich ruf dich gleich wieder an. Vielleicht ist ja dann... Na endlich. Du klingst komisch. Weinst du? Ist etwas passiert? Wie bitte? Leonie, bist du das?
Er hoffte im Stillen, seine Freundin würde endlich davorstehen und der schlechte Empfang hätte nur am Fahrstuhl gelegen. Er hatte ihr heute Vormittag den Wohnungsschlüssel per Boten in die Steuerkanzlei geschickt, in der sie als Aushilfssekretärin arbeitete. Aber selbst wenn sie den Schlüssel vergessen haben sollte. Wie konnte irgendjemand nach oben gelangt sein, ohne dass der Portier vom Empfang ihm Bescheid gab?
Entschuldigen Sie die Störung.
Ja?
Sind Sie Jan May?
Ja.
Es tut mir sehr leid, aber sind Sie bekannt mit einer Leonie Gregor?
Ja.
Ich bin so schnell wie möglich gekommen, damit Sie nicht aus der Abendschau erfahren müssen.
Was denn?
Ihre Lebensgefährtin. Na, sie hatte vor einer Stunde einen schweren Autounfall.
Soll das ein Scherz sein?
Was?
Ich hab sie gerade hier am Telefon. Schatz, da will dich jemand sprechen. Schatz? Hallo, Leonie? Hier ist der Empfang so schlecht. Kommen Sie mal mit zum Fenster. Leonie? Sie war eben noch dran.
Es tut mir sehr, sehr leid für Sie, Herr May.
Hören Sie mal. Ich erwarte Leonie in 10 Minuten zum Abendessen. Ich habe gerade eben, kurz bevor Sie geklopft haben, mit ihr telefoniert. Eigentlich ist sie auch noch dran. Es ist nur irgendwas mit dem Empfang.
Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Ihre Lebensgefährtin ist vor einer Stunde auf dem Weg zu Ihnen von der Fahrbahn abgekommen. Sie ist gegen eine Ampel und eine Häuserwand geprallt. Wir wissen noch nicht genau, aber offenbar hat der Wagen sofort Feuer gefangen. Die Ärzte konnten nichts mehr für sie tun. Sie war sofort tot.
Später, als die Beruhigungsmittel langsam ihre Wirkung verloren, kämpfte sich die Erinnerung an eine frühere Patientin in sein Bewusstsein, die einst ihren Kinderwagen vor der Tür einer Drogerie abgestellt hatte. Da es kalt war, deckte sie ihren 5 Monate alten David gut zu, bevor sie das Geschäft betrat. Als sie 3 Minuten später wieder herauskam, stand der Kinderwagen noch vor dem Schaufenster, doch er war leer. David war verschwunden, und er blieb es für immer. Während seiner Therapiegespräche mit der seelisch gebrochenen Mutter hatte er sich oft gefragt, was in ihm selbst wohl vorgegangen wäre. Was er empfunden hätte, wenn er damals die Decke vom Kinderwagen zurückgeschlagen hätte, unter der es so merkwürdig ruhig war. In der Wohnung am Gendarmenmarkt war es auch merkwürdig ruhig. Noch bis letzte Woche dachte er, seine Zweitwohnung in Berlins neuer Mitte wäre eine reine Geldverschwendung, die ihm ein geschickter Investmentbanker aufgeschwatzt hatte. Sein eigentlicher Wohnsitz lag in der Berliner Vorstadt, in einer kleinen Villa mit Seeblick nahe der Glienicker Brücke zwischen Potsdam und Berlin. Der Wohlstand, der ihm dieses Leben ermöglichte, beruhte auf einem spektakulären Behandlungserfolg, den er bemerkenswerterweise noch vor Beginn seines Studiums erzielt hatte. Mit einfühlsamen Gesprächen hielt er eine verzweifelte Schulfreundin vom Selbstmord ab, nachdem diese durch das Abitur gefallen war. Ihr Vater, ein Unternehmer, bedankte sich mit einem kleinen Aktienpaket seiner damals fast wertlosen Softwarefirma. Nur wenige Monate später schoss der Kurs über Nacht in schwindelerregende Höhen. Doch was sollte er mit all dem ohne Leonie? Von außen betrachtet wirkten er und Leonie auf andere wie ein Paar, das man problemlos für eines dieser Fotos ablichten könnte, die häufig zur Verkaufsförderung als Attrappe in neuen Fotorahmen steckten. Sie, die sanfte Schönheit mit rohrzuckerbraunem Teint und dunkel gelockten Haaren, daneben der jungenhafte Mit-30er mit der etwas zu korrekt geschnittenen Frisur, in dessen humorvollen Augen ein Funke Ungläubigkeit darüber aufzublitzen schien, eine so gut aussehende Frau an seiner Seite zu haben. Äußerlich harmonierten sie, aber charakterlich trennten sie Welten. Während er ihr bereits beim ersten Date sein gesamtes Leben offenbarte, gab Leonie kaum das Nötigste von sich preis. Nur, dass sie noch nicht lange in Berlin lebte, in Südafrika aufgewachsen und ihre Familie dort bei einem Brand in einer Chemiefabrik ums Leben gekommen war. Davon abgesehen präsentierte sich ihm ihre Vergangenheit wie ein zerfleddertes Tagebuch mit losen Seiten. Einige Blätter waren flüchtig beschrieben, doch teilweise fehlten ganze Abschnitte. Und wann immer er darauf zu sprechen kommen wollte, auf die fehlenden Kinderfotos, die nicht vorhandene beste Freundin oder die kaum sichtbare Narbe über ihrem linken Jochbein, wechselte Leonie sofort das Thema oder schüttelte einfach nur leicht den Kopf. Auch wenn daraufhin jedes Mal die Alarmglocken in seinem Kopf schrillten, wusste er, dass diese Geheimniskrämerei ihn nicht davon abhalten würde, Leonie zur Frau zu nehmen. Doch nun war sie fort. Er war immer davon ausgegangen, dass er den Schmerz der Mutter, deren Baby aus dem Kinderwagen genommen wurde, niemals im Leben würde nachvollziehen können. Seit heute wusste er es besser.